Im Jahr 2008, da waren die deutschen Studierenden noch auf StudiVZ angemeldet. Das iPhone, das hat es seit einem Jahr gegeben und revolutioniert mittlerweile die Handynutzung und plötzlich heißt es auch nur noch Smartphone. Die Blu-ray verdrängt langsam die HD-DVD vom Markt und in Nürnberg wird die erste automatisch fahrende U-Bahn im normalen Betrieb eingesetzt. Das ist so der Horizont an Technik im Alltag dieser Zeit. Und hier an der Universität Bielefeld wird auch eine der Technik und vor allem der Robotik gewidmete Einrichtung eröffnet, die Brücken bauen will zwischen Menschen und Technik, und zwar das SciTech. Die Einrichtung feiert jetzt 10-jähriges Jubiläum und anlässlich dessen freue ich mich sehr, den Koordinator des SciTech, nämlich Professor Dr. Helge Ritter, bei mir begrüßen zu können. Hallo, Herr Ritter.
Hallo.
Brücken bauen zwischen Menschen und Technik, das habe ich geklaut aus Ihrem Grußwort darüber, was das SciTech als Forschungsziel hat. Können Sie mir erklären, wie sich dieses Ziel allgemein in Ihren Projekten niederschlägt?
Naja, es ist im Grunde genommen sehr einfach. Wenn wir mit einem Menschen kommunizieren, dann erwarten wir, dass unser Gegenüber ein Stück weit versteht, was wir von ihm wollen und dass er mitdenkt. Das ist bei Technik höchstens in großen Einschränkungen der Fall. Technik ist auch jetzt im Jahr 2018 immer noch verhältnismäßig stur und tut sich schwer mit den natürlichen, wir nennen das im SciTech Interaktionsformaten, zu hantieren. Also wir benutzen ja Sprache, wir benutzen Gestik, wir verbinden das mit Bewegung, wenn wir etwas gemeinsam machen. Ich kann Ihnen eine Flasche reichen und Sie bitten, die vielleicht aufzudrehen, weil es mir zu schwer ist. Sie verstehen sofort, worum es geht und an welcher Stelle Sie ansetzen müssen. Das könnten heutige Roboter noch nicht. Sie verstehen viel zu wenig, was eine Flasche ausmacht.
Sie sind zu stur.
Sie sind zu stur, was dem Menschen helfen kann. Und wir wollen eine mitdenkende Technik schaffen, die eben was von der Welt versteht, die etwas von den Wünschen der Menschen versteht. Und dieses Mitdenken erfordert natürlich Arbeiten und Forschung auf vielen Ebenen. Es ist also sehr interdisziplinäre Forschung. Wir müssen zum einen Roboter bauen können. Das ist sehr stark technisch geprägt. Wir müssen diese Roboter aber auch mit Intelligenz versehen. Und diese Intelligenz soll im Idealfall am Vorbild des Menschen ausgerichtet sein.
Ja, Sie müssen auf einen Punkt eingehen, den ich, glaube ich, sehr spannend finde. Sie müssen ja quasi, es geht ja nicht um das, was geht am besten, sondern wie geht es am leichtesten, ist oft Ihre Frage. Kann das sein?
Es soll mühelos gehen. Es soll für den Menschen mühelos werden, die Technik. Und das bedeutet, dass der Roboter auch ein Stück weit menschliche Erwartungen verstehen muss und dass er im Grunde vorausdenken muss. Darüber hinaus wollen wir auch, dass die Roboter freundlich daherkommen, dass sie höflich sein können, dass sie also soziales Gespür haben, dass sie aber auch ganz buchstäbliches Gespür beispielsweise in ihren Händen haben, wenn es darum geht, einen empfindlichen Gegenstand zu greifen. Und all das sehen wir im Grunde natürlich bei uns selbst, bei uns Menschen, aber wir sehen es auch schon in der Natur bis zu vermeintlich einfachen Lebewesen, wie etwa Insekten, die schon sehr gefühlvoll etwa ihre Beine koordinieren, um über einen Ast zu balancieren. Das heißt, wir arbeiten eben auch mit Biologen und mit Neurobiologen zusammen, die sich mit echten Gehirnen beschäftigen und die herausfinden, wie solche Koordinationsleistungen in biologischen Organismen zustande kommen. Und natürlich, wir arbeiten dann auch mit Psychologen zusammen, die im Grunde verstehen, wie menschliches Gedächtnis funktioniert, die da Forschung machen, die sich damit auseinandersetzen, wie menschliche Aufmerksamkeit beispielsweise zustande kommt, wovon sie abhängt. Und Linguisten, die sich für die Sprache verantwortlich zeigen.
Wir frühstücken jetzt der Reihe nach ab. Das ist ja ein riesiges Gebiet, wo man ganz viele verschiedene Aspekte quasi rausgreifen kann. Ich beginne mal beim naheliegendsten und würde gerne darüber reden, wie sie quasi mit Menschen arbeiten, wie sie ja jetzt Technik darauf einstellen, dass normale Leute die direkt verstehen, denn das ist aus meiner Perspektive gerade ja manchmal kontraintuitiv dazu, wie sonst Technik programmieren quasi funktioniert. Denn wenn ich mir das vorstelle, dann müssen sie ja richtig früh in ihren Prozess Leute einbinden, die eigentlich technikunaffin sind und an denen Technik ausprobieren sozusagen. Ist das richtig?
Genau so ist es. Im Grunde genommen, wir decken alle Altersklassen ab. Wir arbeiten auch mit Partnern zusammen. Beispielsweise in Bielefeld arbeiten wir mit den von Bohlschwingschen Anstalten Bethel. Dort gibt es ältere Menschen, aber auch junge Menschen mit Beeinträchtigungen und die gehen mit Technik anders um, als wir mit Technik umgehen.
Wie zum Beispiel?
Naja, die sind sehr viel empfindlicher, wenn es wo hakt. Und weil sie empfindlicher sind, sind sie für uns beinahe sowas wie Seismographen. Wir merken an ihrer Art und Weise, mit der Technik umzugehen, ganz schnell, wenn wir etwas nicht gut konzipiert haben. Das würden vielleicht würde der Bürger von der Straße zum Teil noch wegstecken und sich nicht beschweren, aber die geben uns sofort ein sehr sensitives Feedback. Hier hakt es, das muss anders werden. Und das hilft uns natürlich, die Technik dann vorausschauend zu verbessern. Da gibt es dann eben auch, ja, ich nenne das jetzt mal Experimente, sind aber eher Studien, beispielsweise ein
Avatar. Können Sie kurz den Unterschied sagen? Was ist für Sie, also eine, warum Experiment und nicht Studie? Oder andersrum?
Eine Studie ist zeitlich etwas länger angelegt. Okay. Ein Experiment ist vielleicht mal eine Stunde an einem Nachmittag.
Okay.
Und in diesen Studien bekommen die einen Avatar, mit dem können sie dann sich unterhalten. Der hilft ihnen bei der Tagesstrukturplanung. Und dann kann man eben auswerten, beispielsweise wie viel wird über den Tagesplan gesprochen, wie stark schweift das Gespräch ab, wie viele Verständnisschwierigkeiten treten auf, an welchen Punkten. Aber auch, wie stark gefällt den Leuten der Avatar und die Art und Weise, wie er sich gibt. Und da haben wir zum Teil sehr positives Feedback. Die wollen gar nicht mehr, dass man ihnen den Avatar wegnimmt, sondern die betrachten den wirklich als den Alltag auflockernd, als kurzweilig. Und das hängt natürlich auch mit Eigenschaften zusammen. Und wir sind daran interessiert, diese Eigenschaften dann auch wieder zu verbessern. Und so entsteht so ein Zyklus, so ein Entwicklungszyklus.
Wenn ich mir das auf der akademischen Seite vorstelle, dann stelle ich mir das erstmal furchtbar anstrengend vor, um es jetzt mal böse zu sagen, mit Menschen zu arbeiten, die gar nicht die eigenen Begriffe mehr so können. Da muss man ja, also man arbeitet doch jahrelang dafür, in den technischen Kosmos, gerade jetzt, wenn es um technische Wissenschaften geht, einzusteigen und die Sachen so präzise benennen können wie möglich, und dann muss man plötzlich sich wieder mit den Leuten abgeben, sage ich jetzt mal richtig böse, die diese Sprache nicht mehr können. Haben Sie da manchmal Verständnisschwierigkeiten in Ihren Teams, dass die nicht ganz begreifen, was die Leute wollen von Ihnen?
Nein, also den Dialog mit Fachkollegen haben wir häufig genug. Für uns ist es eher, und ich glaube, das betrifft praktisch alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die im SciTech arbeiten, für die ist es eine kurzweilige Auflockerung, eben auch so diese andere Sphäre zu haben. Und es ist gerade für unser Forschungsgebiet unverzichtbar. Wir müssen uns ein Gefühl erhalten für Ungenauigkeit, denn wir selbst im Alltag, wir formulieren ja auch nicht ständig präzise, sondern ich sage so Sachen, kann ich mal das Ding da drüben haben, weil mir gerade der treffende Begriff vielleicht nicht einfällt oder zu spät einfällt, aber ein Mensch versteht aus der Verbindung Ding und Gäste sofort, was gemeint ist. Und wir machen das ständig. Wir
sagen, oder er bekommt 5 verschiedene Sachen gereicht, die alle falsch sind, aber irgendwann trifft man. Ne?
Ja, genau. Und mit solchen Ungenauigkeiten umzugehen, das ist das Entscheidende. Einem Roboter und uns selbst geht es auch so, beispielsweise, wenn wir einen Gegenstand ergreifen, dann können wir eigentlich nicht genau sehen, wie schwer der ist. Ja, wir müssen also im Grunde genommen auch erstmal so ein bisschen probieren, wir schätzen, oh, der könnte so schwer sein, das geht alles unwillkürlich, dann dosieren wir die Anfangskraft, und wenn er zu leicht oder zu schwer ist im Vergleich zu unserer Erwartung, dann switchen wir sofort um, damit es dann entsprechend klappt. Das heißt, der Roboter kennt seine Welt immer nur ungenau, er bekommt keine CAD-Modelle seiner Umgebung,
sondern CAD-Modelle?
CAD, Computer Aided Design, ja, also diese Dinge, die sozusagen die Geometrie im Computer schon haben, einschließlich physikalischer Daten, wo Gelenke sind, wie die sich bewegen können. Das alles wissen auch wir Menschen meistens nur sehr grob, wenn überhaupt. Trotzdem können wir mit der Welt prima umgehen. Wann haben Sie das letzte Mal Spaghetti gegessen? Hatten Sie ein genaues Modell, wie sich die Spaghetti-Nudeln falten würden, wenn Sie da eine Gabel reinstecken, damit Sie den Drehwinkel vorausberechnen können?
Nein, aber ich brauche sie auch nicht, weil es klappt ja eh. Ich muss ja gar nicht wissen, wie es geht.
Genau. Und sozusagen solche, wir nennen die sehr begrenzt spezifizierte Situation, mit denen zurechtzukommen, das ist Alltagsfähigkeit. Und das interessiert uns eben auch, um die Roboter intelligenter zu machen. Das heißt, es sind viele Ebenen. Das fängt an eben von der Spaghetti-Ebene, der physikalischen Interaktion mit Materialien. Und dann geht es eben zur Kommunikation bis zum Vorausdenken, gemeinsam sich beispielsweise eine Aufgabe aufteilen. Was machst du, was mache ich, und wie geht man, wie handelt man aus, wenn man das vielleicht nochmal ändern möchte?
Professor Dr. Helge Ritter darüber, wie die Forschung am SciTech in den Alltag gehen soll. Wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie die Projekte im Einzelnen gestaltet sind.
Musik.
10 Jahre Forschung, um die sture Technik den flexiblen Menschen anzupassen. Das passiert am SciTech und darüber spreche ich mit dem Koordinator, Professor Dr. Helge Ritter. Herr Ritter, wir hatten jetzt schon einen Ausflug dahin, wie das ungefähr funktionieren kann, wenn man den Menschen hat, der gerne unpräzise ist und Maschinen, die es gerne sehr präzise haben wollen. Können Sie mir noch einfach mal ein Beispiel geben aus der Welt im SciTech, wo Sie gerade arbeiten und was Ihnen auch vielleicht gerade besonders gefällt oder was Sie faszinierend finden, was bei Ihnen gerade passiert?
Ja, also ich fange mal an mit ein paar Sachen, die gerade mich besonders interessieren. Es gibt aber auch viele andere spannende Sachen. Was uns interessiert, ist die manuelle Intelligenz. Das heißt, wie wir unsere Hände verwenden. Ja, wir machen uns im Grunde gar nicht klar, was alles passiert, wenn wir ein Glas Wasser greifen oder wenn wir eine Zeitung auffalten. Das sind zig Gelenke, die da bewegt werden. Auch wenn wir den Arm ausstrecken, dann passiert sogar was im Rücken, dass wir das Gleichgewicht nicht verlieren. In der Hand sind 17.000 Tastsensoren und wir verbinden die Taktilsignale, die von diesen Sensoren kommen, auch mit dem, was unsere Augen uns zeigen, um dann eben beispielsweise einen Füllfederhalter aufzumachen oder ein Stück Papier zu falten oder eben auch diese Spaghetti zu essen. Und jetzt, wie kann man das auf Roboter übertragen? Die Roboter haben heutzutage vergleichsweise einfache Hände mit wenigen Gelenken, mit wenigen Fingern, manchmal nur zwei Finger. Und wir arbeiten an Händen, die eben auch 10 Finger haben, 2 Hände mit 5 Fingern jeweils und wollen herausfinden, wie man diese Finger gefühlvoll steuern kann, sodass der Roboter also spürt, was er greift. Und dann haben wir so Fragestellungen, etwa wenn der Roboter ein Stoffsäckchen greift, wie kann er merken, ob da drin jetzt Sand ist oder ob da drin Steine sind oder Münzen. Wie kann er das lernen? Wie kann er also die Tastsignale interpretieren? Wie kann er merken, wenn er was hält und es fängt an zu rutschen, dass er den Griff passend dosiert?
Ist es normal, dass man in der Technik einfach nachbaut, was der Mensch schon gemacht hat? Ich meine, das ist ja einfach nur Evolution. Sie hätten ja auch einfach sagen können, wir können noch viel bessere Hände bauen, weil das ist ja nur ein Zufallsprodukt. Wieso orientieren Sie sich so an der menschlichen Hand?
Weil dieses Zufallsprodukt hochoptimiert ist. Also es gibt nichts Besseres auf der Welt. Überlegen Sie einmal, man kann mit der Hand im Boxring bestehen. Man kann, wenn man Bergsteiger ist, an 1 oder 2 Fingern das Körpergewicht halten. Man kann aber auch eine Nadel mit einem kleinen Öhr, da kann man Faden durchfädeln. Also was die Hände, Klavier spielen, alles machen die Hände. Im Grunde genommen, bevor es Roboter gab, ist wirklich buchstäblich alles, was wir an künstlichen Dingen in der Welt um uns haben, durch Hände gegangen. Ja, und das ist auch heutzutage unerreicht und wir wissen gar nicht genau, wie wir das machen. Wir können also nicht einfach nachbauen, sondern es ist wieder diese interdisziplinäre Forschung. Auf der einen Seite gibt es da die Psychologen und die Sportwissenschaftler, die versuchen herauszufinden, was passiert, wenn Hände koordiniert ein Objekt ertasten, erfühlen beispielsweise, welche Informationen da fließen und wie wir die Objekte bewegen, damit wir möglichst rasch erkennen, was es ist. Und wir entwickeln entsprechende Strategien auf dem Roboter, um das entsprechend deckungsgleich zu machen. Das ist auch nicht nur ein starres Nachbilden, sondern es ist eben auch ein Überlegen. Da gibt es auch Ansätze, die machen sich Gedanken, ja, wie müssen die Kräfte wirken, damit das Objekt besonders zuverlässig mit geringen Fingerkräften beherrscht werden kann. Wo sitzt relevante, wichtige Tastinformationen? Wie verbindet man die am besten mit dem, was das Auge sieht? Wie ist das Timing? Wie schnell muss ich reagieren, damit mir ein Objekt nicht aus der Hand fällt? Und all das binden wir dann zusammen und wir haben dann im Vergleich zum Neurobiologen und zum Psychologen den Vorteil, wenn wir das in einem Roboter dann bauen, dann können wir ganz genau auch zusehen, wie die Hand reagiert. Das ist sehr viel genauer vermessbar wie die menschliche Hand. Die kann man ja schlecht mit Elektroden spicken. Obwohl dann eben auch es wieder so Brücken gibt, wie kann man bessere Prothesen bauen? Wie kann man etwa mit möglichst wenig Elektroden oder mit möglichst wenig Sensoren Informationen von einem Armstumpf etwa abgreifen, um damit Fingerbewegungen einer Prothese besser, beispielsweise unter stärkerer Berücksichtigung von Kraft und nicht nur Form, wie die Finger sich bewegen, zu steuern.
Wenn wir noch bei der Hand sind und Sie gucken sich an, wie die Hand das macht, ich stelle mir gerade vor, das ist wahrscheinlich eine Wissenschaft mit viel Scheitern, nicht wahr? Also mit viel, die Hand soll was tun und das Glas wird zerdrückt oder das Glas wird verschüttet.
Ja, wir scheitern auch an solchen Sachen, aber Wissenschaft ist generell eben auch die Strategie, Holzwege auszuhalten, damit man dann eben, also es ist ja immer sehr spannend, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Wenn etwas auf Anhieb klappt, hat man was Leichtes gelöst.
Aber man weiß ja gar nicht genau, warum es jetzt sofort geklappt hat manchmal.
Ja, manchmal ist es dann auch Glück, aber eigentlich die tollen Sachen sind die, die erst 100 Mal nicht gegangen sind. Und wenn man das durchhält und es dann doch rausbringt, dann hat man was Tolles hinbekommen. Diese dicken Bretter, das ist eigentlich das Spannende.
Fällt Ihnen gerade ein dickes Sci-Tech-Brett ein, was zuletzt gebohrt worden ist, wo ein Team diesen "Ja, jetzt funktioniert's" Moment hatte?
Ja, das sind ja immer Phasen und Etappen. Also beispielsweise den Tastsinn auf die ganze Hand auszudehnen. Das ist etwas, was wir jetzt recht gut geschafft haben. Wir haben jetzt Fingerkuppensensoren entwickelt und wir haben Sensoren im Handteller. Und wir haben zusätzlich, das ist jetzt die neueste Entwicklung, auch noch Fingernägel, die taktil sind, sodass wir jetzt anfangen können, mit den Händen entfernt vergleichbar wie mit menschlichen Händen.
Sind Fingernägel relevant für die Hände?
Ja, versuchen Sie mal ein 2-Cent-Stück vom Tisch aufzuheben, dann nehmen Sie natürlich die Fingernägel. Oder wenn Sie mit Papier, wenn Sie ein Buch blättern wollen, auch da sind Fingernägel hilfreich. Das heißt, auch wenn wir fühlen wollen, ist da irgendwo eine Rille, ist eine Unebenheit. Das sind alles Dinge, die weit über die dekorative Dimension von Fingernägeln hinausreichen.
Ich dachte nicht, dass sie dekorative, sondern einfach ein evolutionäres Überbleibsel ohne
Nein, hat Funktionalität. Wir haben da ganz viel Gefühl. Auch das erste Anstoßen, wenn Sie mit der Hand einmal auf eine Tischfläche runtergehen, der erste Kontakt ist in hohem Maße an den Fingernägeln und gibt uns dann sofort ein Gefühl, ist diese Fläche hart oder ist sie weich, bleibt man hängen oder ist es glatt? Und all diese Informationen, die bekommen wir nicht mehr, wenn wir keine Fingernägel haben.
Ich muss es gerade parallel ausprobieren. Ja, okay. Sie haben die richtige Forschung gemacht, Sie haben nämlich recht, ja. Sie haben gerade schon beschrieben, was da alles zusammenarbeiten muss, Neurobiologen und die Leute aus der Robotik. Das ist jetzt wieder ähnlich für mich, von meiner Vorstellung, wie die Arbeit mit den Leuten, die gar keine akademische Erfahrung haben, oder noch schwieriger, denn da müssen Sie ja mit sehr verschiedenen Disziplinen zusammenkommen, die dann oft, also ich glaube, noch schlimmer ist, Leute aus ähnlichen Disziplinen mit den gleichen Wörtern, aber verschiedenen Begriffen, die dann über dasselbe Thema versuchen zu sprechen. Wird es oft laut im Sci-Tech eigentlich, wenn sich Leute missverstehen?
Lautstärke hilft ja nicht, sich besser zu verstehen. Also da hilft eher Geduld. Das heißt, wir sind manchmal sehr geduldig und diese Zeit muss man sich auch nehmen, um weiterzukommen. Und das ist aber auch etwas, das schafft man nicht in 1-2 Jahren. Da muss ich sagen, haben wir hier in Bielefeld auch über Sci-Tech hinaus eine sehr gute Tradition. Das ging schon los mit dem CIF, dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Das hat schon auch vor Sci-Tech interdisziplinäre Arbeitsgruppen zusammengeführt und wir haben eben im Grunde genommen diesen Prozess eben für unsere Thematik aufgegriffen, weiterentwickelt. Und das ist aber, das macht es auch spannend, gerade die Nachwuchswissenschaftler, für die ist das natürlich auch eine besondere Freude, nicht nur so auf einer engen Rille in ihre Spezialdisziplin sich immer tiefer zu spezialisieren, sondern eben ein Stück von dieser Breite, muss richtig balanciert sein, mitzubekommen, aber eben ständig auch über den Tellerrand hinausschauen zu dürfen und das in so einem Thema, das ganz nah an uns dran ist. Wer interessiert sich nicht für Kognition? Das ist vielleicht das interdisziplinärste Thema, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Das glaube ich sofort. Ich habe mich im Vorfeld auch ein bisschen mit dem CIF beschäftigt. Da sind ja noch die Philosophen dazugekommen, für dieses "Was ist eigentlich Denken" zu besprechen. Und da dachte ich mir, Halleluja, wenn jetzt Geisteswissenschaftler nachher mit Neuropsychologen versuchen zu sprechen, da sitzt man doch erstmal 3 Wochen voreinander und gibt sich einander Basisseminare, oder?
Naja, also im Laufe der Zeit kriegt man von den anderen Fachdisziplinen auch so einen groben Hintergrund. Und wir haben jetzt derzeit keine Philosophen im Sci-Tech, aber das ist für uns auch ein wichtiges Fach. Im Grunde genommen, die Philosophen, die haben ja auch einen besonderen Blick darauf, was es heißt, Denken zu verstehen, Bewusstsein zu verstehen. Und das ist natürlich für uns auch spannend, auch wenn die jetzigen Roboter vom Bewusstsein noch ganz deutlich entfernt sind. Aber wenn sie dann eben ein Stück weit sich schon so verhalten, dass man beinahe manchmal glaubt, oh, da sitzt mir einer gegenüber, dann fängt es eben an, solche Fragen ins Blickfeld zu bringen. Aber das sind dann Fragen, da wird es dann eben schwieriger mit dem Messen. Wo wir noch messen können und das gut machen können, das sind beispielsweise zum einen Gehirnsignale, zum anderen aber auch Akzeptanz. Wie reagieren Menschen auf zum einen Roboter? Wir haben zahllose verschiedene Roboter im Einsatz. Und wie reagieren sie aber auch darauf im Grunde genommen andere Umgebungen, wie beispielsweise Wohnungen. Ich habe jetzt vorhin ein bisschen was zu unseren Projekten im engeren Sinne gesagt, aber es gibt dann auch Arbeitsgruppen, deren Fokus liegt beispielsweise sehr stark darauf, intelligente Wohnungen zu konzipieren. Und in den intelligenten Wohnungen, da ist man gewissermaßen im System drin, das umgibt einen, hat ein bisschen Ähnlichkeit zum Automobil, aber da ist wieder die Fortbewegung im Vordergrund. Bei der intelligenten Wohnung geht es darum, dass die Wohnung meine Gewohnheiten kennenlernt und mir eine hilfreiche Umgebung. Und hilfreich heißt nicht nur, dass ich bequem werde, sondern vielleicht auch, dass ich positiv gefordert werde, dass ich in der Küche vielleicht auch mal ein ehrgeiziges Rezept ausprobiere, weil beispielsweise wir haben das Rezeptspurhalteassistent genannt, weil der Rezeptspurhalteassistent eben zuguckt und sich vornehm zurückhält, wenn er sieht, ich bin auf gutem Wege, nur wenn ich Gelinggarantie gefährdende Fehler mache, dann mischt er sich ein und versucht mich wieder auf die richtige Bahn zu bringen, so wie ein gutes Navi eben auch.
Ich würde sofort zum Krisenexperiment neigen und erstmal probieren, was passiert, wenn ich jetzt wirklich das halbe Kilo Salz da reinmache. Sagt er, oh nein,
ja,
und
das,
jetzt von vorne bitte.
Das ist dann natürlich auch interessant, das sind dann neue Interaktionsformen mit der mitdenkenden Wohnung, dass man die auch mal so ein bisschen provoziert und sie als Sparingspartner dann benutzt.
Haben Sie damit was zu tun, dass Leute eventuell auch Angst vor dem haben, was sie tun? Weil gerade in Ihren Beschreibungen, mitdenkende Wohnung, die Wohnung soll mich herausfordern und meine Gewohnheiten sollen erkannt werden. Da steckt ja viel an über sich selbst preisgeben, was ja sehr kritisch diskutiert wird teilweise, wenn es schon nur ums Handy geht.
Ja, ich persönlich staune da eigentlich immer wieder, wie eigentlich die Bereitschaft von uns allen, mehr von uns preiszugeben, beispielsweise in sozialen Netzen oder über die Apps im Handy oder so, diese ganzen Gesundheitsanwendungen, da geben wir ja alle sehr viel von uns preis. Aber ich glaube, wir verdrängen das, weil wir eben die positiven Seiten dieser Dinge, dieser Technik nutzen wollen. Und es käme in der Zukunft sehr stark darauf an, das besser enger zusammenzubringen, dass man es eben nicht mehr verdrängen muss, sondern dass man eben das auch ein Stück weit, ein gehöriges Stück weit eingrenzen kann. Aber zum Teil sind natürlich diese Daten, die ins Netz gehen, auch wiederum Ermöglichungsvoraussetzung für segensreiche Entwicklungen, beispielsweise in der Medizin, für bessere Medikamente, wenn man da Daten von ganz vielen Menschen hat. Oder für klügere Roboter, die dann vielleicht all das, was sie in den verschiedenen Einsatzfeldern erlebt haben, zusammenführen, um dann eben für alle Fälle besser gewappnet zu sein. Aber das hat dann eben auch eine dunkle Seite, so ein Roboter kann im Prinzip einen auch ausspionieren. Und das jetzt so zu lösen, dass man hier eine vertrauenswürdige und auch eine hackersichere Technik hat, das wird uns noch lange beschäftigen.
Helge Ritter, Koordinator des SciTech, ist hier bei Herz 87.9. Wir haben über den aktuellen Stand, was am SciTech passiert, gesprochen und mit einem Blick in die Zukunft geht es gleich weiter, wenn wir darüber besprechen, dass das SciTech einen neuen Antrag auf Exzellenz stellen muss. Ich spreche hier gerade mit Professor Dr. Helge Ritter, dem Koordinator des SciTech, und wir reden darüber, was beim SciTech passiert. Und ich will gleich darüber reden, was beim SciTech wohl passieren wird. Um das aber einzuordnen, würde ich jetzt gerne noch kurz einen Sprung zurück in die Vergangenheit machen. Wir haben gerade schon angeschnitten, Sie haben gesagt, diese Forschungskultur, die am SciTech gelebt wird, interdisziplinär arbeiten, das hat am Zentrum für interdisziplinäre Forschung begonnen, das ist eine andere Einrichtung hier an der Uni und das war, wenn ich mich nicht täusche, 1993, 94 mit der ersten Forschungsgruppe und da waren Sie auch schon dabei zu präkognitive Intelligenz, wenn ich mich nicht irre.
Prärationale Intelligenz, das war schon eine interdisziplinäre Unternehmung zusammen mit dem Kollegen Holk Kruse und Jeffrey Dean, beides Biologen. Und wir hatten damals eben auch so an Themen, wie die gerade aufschienen, wie kann man eben vor dem rationalen Denken schon Bewegungen steuern und wie wirken beide Ebenen zusammen. Zu der Zeit war die Technische Fakultät drei Jahre alt. Es gab da insgesamt 4 Informatikprofessuren. Eine davon war meine. Ich war gerade nach Bielefeld gekommen und wir hatten über dieses CIF-Forschungsjahr hinaus hatten wir so als frisch gebackene Fakultät auch Kontakt mit den Linguisten, damals unter Gerd Rickheit, der dann die tolle Idee hatte, einen Sonderforschungsbereich zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft und Informatik, also interdisziplinär einzuwerben. Und das ist dann auch prompt gelungen. Und da konnten wir als frisch gebackene Informatiker, auch Gerhard Sagerer, der jetzige Rektor der Universität, war hier Wissenschaftler der ersten Stunde. Wir hatten dann gemeinsame Projekte in diesem Sonderforschungsbereich zusammen mit den Linguisten und drei Förderphasen, die bis ins Jahr 2006, 2007 beinahe trugen. Und dann kam auch noch ein Nachfolgesonderforschungsbereich, also diese Verbindung mit den Linguisten. Die hat uns sozusagen interdisziplinär ganz stark verankert und mit dem Sonderforschungsbereich hat das dann auch zu einer erst nationalen, dann internationalen großen Sichtbarkeit geführt. Und die kleine Fakultät mit den kleinen Informatikanfängen war dann im Bereich der Kognition, übrigens auch in der Bioinformatik, da kamen dann noch andere Arbeitsgruppen dazu, aber das ist nochmal eine andere Entwicklungslinie, aber eben in der Kognition war die dann sehr bekannt. Und dann kam das Jahr 2007. Im Grunde genommen, vorher hatte die Frau Buhlmann die Exzellenzinitiative sozusagen verkündet und auch das Funding dafür sichergestellt.
Das war die
damalige Bundesforschungsministerin, ja. In der Regierung Schröder noch damals. Und das war für die Universitäten ganz spannend. Es gab jetzt einen neuen Wettbewerb und wir haben uns natürlich in Bielefeld dann auch mit in den Wettbewerb hineinbegeben, um eben so ein Exzellenzcluster an Land zu ziehen. Das ist uns im ersten Anlauf nicht gelungen. Es gab dann glücklicherweise ein Jahr später nochmal eine Gelegenheit und im Jahr 2007 waren wir tatsächlich dann mit bei den Erfolgreichen und er konnte an den Start gehen im November. Das war für uns ein riesiger Erfolg. Es ist auch an sich nicht ganz einfach, so ein Exzellenzcluster einzuwerben.
Und, es gibt nicht viele davon.
Es gibt nicht viele davon. Es gibt derzeit 42, aber über alle Fächer verteilt. Wir sind der einzige in der Robotik. Und so eine Förderung ist immer über 5 Jahre. Die Förderung ist nicht projektförmig. Man kann also neue Arbeitsgruppen einrichten. Man kann ganze Forschungslinien konzipieren. Das haben wir auch gemacht. Wir haben im Lauf dieser insgesamt jetzt mehr als 10 Jahre sind fast ein Dutzend neue Arbeitsgruppen eingerichtet worden.
Können wir mal an den Anfang gehen? 2007, Sie haben diesen Antrag gestellt. Ja. Mit was haben Sie angefangen? Was war das, was damals dann das Bundesforschungsministerium überzeugt hat?
Nein, wir haben ein neues Forschungsfeld aufgemacht. Kognitive Interaktionstechnologie. Es gab es in dieser Form nicht. Das war eben ein Blick unter der Interaktionsperspektive und wir hatten das von Anfang an auch in ganz fundamentale Felder aufgeteilt, in intelligente Bewegung, in Aufmerksamkeit. Wie kann also ein System, Mensch oder technisches System Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Situierte Kommunikation, da hatten wir die Basis von dem Sonderforschungsbereich und dann Gedächtnis und Lernen zusammengenommen. Diese vier, wir haben das dann Themensäulen genannt, die haben dann die Forschung geprägt. Es gelang uns dann nach 3 Jahren auch noch ein Forschungsbau einzuwerben in einem weiteren Drittmittelwettbewerb und ein maßgeschneidertes Laborkonzept damit
zu verwirklichen. Das ist dann, was wir jetzt als Gebäude kennen am CITEC, richtig?
Genau, das ist jetzt dieses CITEC-Gebäude, das musste dann auch noch gebaut werden in Rekordbauzeit von knapp 3 Jahren
wurde das dann alle anderen öffentlichen Leute, die jetzt hier an der Uni sind, sind sehr neidisch auf Sie, glaube ich.
Ja, wir hatten da wahrscheinlich einfach die Abwesenheit von Pech, wenn dann einzelne Auftragnehmer plötzlich pleite gehen oder andere dumme Dinge passieren, dann kann das sehr viel Zeit kosten. Hatten wir Gott sei Dank nicht. Wir hatten ein sehr gutes Architekturbüro. Das war eine sehr intensive und für uns alle spannende Zeit. Dann konnten wir und dann, das war für uns auch ein wichtiger Schub, denn es kam dann nach, die 5 Jahre waren einfach irre schnell rum und dann hieß es entweder ja kein Funding mehr oder wieder erfolgreich sein. Da gab es dann eine Verlängerungsrunde. Glücklicherweise gelang es uns auch in der Verlängerungsrunde wieder erfolgreich zu sein, dann nochmal 5 Jahre einzuwerben.
In welchem Jahr sind wir gerade?
Wir sind dann, das war 2012, von 2012 auf 2017. Ja. Und nachdem wir diesen Erfolg hatten, erst dann auch war die Zeit, dass der Forschungsbau überhaupt einzugsfähig war. Das war also alles, das lag so ein bisschen verschoben.
Um das mal kurz, das heißt, es gab die Förderung für einen Forschungsbau, der war dann fertig, aber es war gar nicht sicher, ob sie in diesen überhaupt rein können, weil die Förderung noch nicht durch war?
Naja, wir hätten dann in dem Forschungsbau natürlich auch Forschung gemacht. Man muss sagen, in dem Exzellenzcluster wirbt man zusätzlich zu den Exzellenzgeldern auch noch andere Drittmittel ein. Und man hat dann einfach eine sehr große kritische Masse an Möglichkeiten, um dann in anderen Wettbewerben erfolgreich zu sein. Und das hätten wir natürlich gemacht. Aber es ist natürlich schöner, wenn wir
in voller
das beste
Stärke,
Funding haben. Ja. Und, das ist eben auch ein ganz wichtiger Erfolg, sowas zu schaffen. Und das ist uns dann eben ein zweites Mal gelungen. Und jetzt ist auch die zweite Förderphase schon zu Ende gegangen. Es ist jetzt so eine Überbrückungsfinanzierung, weil das allen Clustern so geht. Und der momentane Wettbewerb, der läuft jetzt.
Die Überbrückungsphase, die geht ja jetzt tatsächlich nur bis Ende 2018.
So ist
Und
es.
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie im Februar die Anträge fertiggestellt.
Genau.
Über die wird bis September entschieden.
Genau so
ist
es.
Und dann wissen Sie im September, was ab 2019 passiert.
Ganz genau so ist es. Das ist natürlich eine schwierige Situation.
Das klingt furchtbar.
Ja, weil die Mitarbeiter sind natürlich, die müssen gewissermaßen so sich überlegen, ob sie auf uns setzen oder ob sie sagen, ich bringe meine Schäfchen ins Trockene und bewerbe mich weg. Ja, das ist also überhaupt nicht einfach. Wir haben glücklicherweise eben auch noch eine Reihe von anderen Drittmittelprojekten, die ein Stück weit über diese Lücke hinweggehen. Aber in welchem Projekt ein Wissenschaftler arbeitet, das ist eben ganz individuell. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ganz schnell dann Feedback kriegen. Glücklicherweise ist das Verfahren ein zweistufiges. Es war also in einer ersten Stufe, die ist schon im September vorigen Jahres entschieden worden, konnte man mit einem Kurzproposal sich qualifizieren. Und das war auch schon eine sehr hohe Wettbewerbshürde. Und die Idee ist, diejenigen, die das geschafft haben, die sollten dann eine bessere Möglichkeit insgesamt haben. Also jetzt ist rein statistisch die Chance größer als 50%. Aber die andere Hälfte von 50%, da wollen wir eben nicht hin.
Sie sind ja aktuell über 250 Forschende am SciTech. Und dann kommt noch das weitere Personal drumherum. Sie haben zwar gesagt, die haben auch andere Drittmittelprojekte, aber dennoch, Sie haben ja gerade schon gesagt, es geht darum, bringt man seine Schäfchen woanders hin ins Trockene. Offen gesagt, ich kann mir vorstellen, ist die Stimmung gerade jetzt eigentlich gut oder ist es eine eher bedrückende Situation für Sie?
Die Stimmung ist eher gut, weil wir sind schon sehr zuversichtlich, aber wir sind uns bewusst, dass es keine Garantie ist, zuversichtlich zu sein. Aber wir haben einen Antrag entwickelt, von dem wir sehr überzeugt sind, und das positive Feedback aus dieser ersten Begutachtungsrunde, das hat uns in der eigenen Überzeugung auch nochmal gestärkt. Und wir müssen eben jetzt in der Finalrunde, in der Endausscheidung sozusagen, müssen wir eben den Kurs halten. Und dann sind wir auch schon überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden. So wie eben auch viele Sportler bei der Olympiade, die dann in die Endausscheidung kommen, eben auch überzeugt sind. Sie können es aufs Siegertreppchen schaffen.
Ich habe schon versucht, ein Interview mit jemandem aus dem SciTech zu arrangieren nach dieser Fertigstellung des Antrags, aber da waren alle Beteiligten erstmal in Urlaub und entsprechend kann ich mir vorstellen, dass die Arbeit sehr intensiv ist, so einen Antrag zu schreiben. Können Sie mir darüber was erzählen? Was gehört alles dazu für einen Exzellenzcluster-Antrag?
Ja, da müssen ganz viele Ebenen zusammengebracht werden. Also zum einen ist die Wissenschaft, zum anderen ist aber auch die Struktur, der Standort. Wie laufen die Prozesse ineinander? Wie ist die Verzahnung mit der Universität? Wie sind die Verwaltungsstrukturen, wie werden die Wissenschaftler unterstützt? Das ist auch noch ein zweites riesiges Feld, an das man gar nicht so denkt, weil man immer die Wissenschaft vor Augen hat. Und in beiden Feldern hatten wir dann eben Teams, die sich auf diese Aufgaben geworfen haben, Schreibgruppen, die beispielsweise im wissenschaftlichen Bereich dann, wir haben das in drei Themenfelder gegliedert, da gab es dann zu jedem Themenfeld eine Schreibgruppe, die haben sich dann regelmäßig auch getroffen. Wir hatten vorher auch schon Themenfindungsworkshops, aus denen sich dann so die Grundthematik herausschälen musste.
Können Sie mir den Zeitraum sagen? Wann haben Sie angefangen mit diesem großen Antrag?
Angefangen haben wir schon im Jahr 2016. Also da musste man ja dann auch schon eine Bewerbung machen mit einer groben Themenrichtung. Das heißt, das musste alles schon voraus ein Stück weit überlegt sein. Und dann im ganzen 2017 haben wir dann eben so die Kurzfassung und die Langfassung, dann auch schon Stücke der Langfassung gemacht. Und jetzt eben sind wir dabei, jetzt gibt es noch eine mündliche Vortragsrunde, da gibt es dann Gutachterteams, vor denen man dann nochmal das Konzept vorstellen muss. Das ist sehr kompakt, da hat man dann nur eine Stunde und dürfen nur 15 Leute aus dem Gesamtteam dann mitfahren. Und dann muss man in dieser sehr kurzen Zeit, die im Grunde genommen fast so kompakt ist jetzt wie unsere Sendung heute, muss man einen ganzen Exzellenzcluster vorstellen. Und dann bringen die Gutachter eben, das sind internationale Gutachter, alles zusammen. Die schriftliche Form, die mündliche Form, hinterher gibt es dann noch eine Diskussion und dann sind wir gespannt.
Das stelle ich mir sehr spannend vor. Können Sie mir einen Ausblick geben? Sie haben gesagt, Sie sind sehr überzeugt. Was sind so Ihre Wunschprojekte? Womit würden Sie gerne 2019 weitermachen? Können Sie da einen kleinen Ausblick geben? Keine Stunde, sondern einfach nur so kurze Highlights. Was wäre das, was Sie anpacken wollen?
Ja, ich hatte vielleicht schon erwähnt, diese Exzellenzcluster, die sind gar nicht projektorientiert aufgebaut. Das heißt, man tritt da gar nicht mit Projekten, die man schon vorkonzipiert hat, an, sondern mit Themenfeldern. Und diese Themenfelder, da geht es darum, Technik individualisiert zu machen, dass die Systeme also sich durch Lernen sehr spezifisch auf einzelne Menschen einstellen und dadurch hilfreicher werden. Eine Richtung ist auch, dass wir eben nicht nur Assistenz realisieren wollen, sondern wir wollen auch die Technik so bauen und Systeme haben, die uns bei der Entfaltung eigener Fähigkeiten unterstützen. Also die Idee des Coachings, des Trainings, aber eben auch in breiten Fähigkeiten, von sozialen Fähigkeiten bis hin zu Alltagskönnen oder eben auch Gesundheit, solche mitdenkende Technologie zu haben. Und ein ganz ehrgeiziger Bereich ist im Grunde das, was wir Intersubjektivität nennen. Als Menschen, wir können ja in solchen Begriffen denken, wir versus sie. Und Sie schauen mich jetzt an, ich schaue zurück und ich merke, oh ja, das ist jetzt angekommen. Das heißt, wir sind füreinander präsent. Und diese Präsenz als Subjekte und nicht als Gegenstände, das ist der heutigen Technik noch im Grunde genommen nicht gegeben. Und da wollen wir weitergehen. Das ist vielleicht so ein erster ganz kleiner Trippelschritt auch in Richtung, auf was bedeutet es, sowas wie Bewusstsein in Technik zu erleben.
Das klingt wahnsinnig spannend und ich würde mich sehr freuen, darüber dann 2019 immer noch mit Ihnen als Koordinator drüber sprechen zu können.
Da würde ich mich auch freuen.
Professor Dr. Helge Ritter, Koordinator des SciTech, hat hier bei uns über die Projekte, die Arbeitsweisen dort am Ort gesprochen und womit man gerne dann in den nächsten Jahren weitermachen will. Vielen Dank für Ihre Erklärung.
Ich danke auch.